findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Hallo Thorsten.
Hallo Nina, ich grüße dich. Hallo.
Ja, sehr schön, dass du heute in der Lunchbox mit mir bist und ein bisschen sprechen möchtest über einerseits Digital School Story in Mathe. Kaum vorstellbar, dass es da tatsächlich auch funktioniert. Aber auch gleichzeitig über ja, digitale Bildung. Da gibt es ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Themen, die wir haben. Aber steigen wir mal richtig ein. Liebe Hörerinnen, ich freue mich sehr, dass Thorsten Traub heute hier mit dabei ist. Er ist Lehrer für Mathe und Erdkunde und wahrscheinlich noch ein paar andere Fächer. Das darfst du gerne gleich noch ergänzen. Und warst auch mal im LMZ in Baden-Württemberg und da gibt es ja ganz viele Gemeinsamkeiten und vielleicht magst du dich persönlich unseren Hörer und Hörerinnen nochmal vorstellen in drei Hashtags, die dich am besten persönlich beschreiben würden.
Oh, persönlich, das ist schwierig. Hashtag Bildung, weil Bildungsschule ist mir wirklich so ein Herzensthema, wo ich auch ganz viel meiner Freizeit lese, mich beschäftige, mich damit auseinandersetze und auch zum Leidwesen der Menschen mich herum diskutiere. Hashtag, nämlich Radfahren. Das ist genau das, was ich daneben brauche, dass ich ab und zu meinen Weg zur Schule mit dem Rad zurücklege und dass ich möglichst viel draußen unterwegs bin zum Abschalten und mir auch wirklich Gedanken zu machen. Und letzter Hashtag, das ist wirklich schwierig, was der letzte Hashtag ist. Ich glaube, da muss ich passen. Mir fallen jetzt nur die zwei ein aufs Erste. Welch Hashtag Musik?
Musik. Ich
Hashtag Musik, genau. Das ist so meine
Leidenschaft. Wie kommst du auf Hashtag Musik?
Ich mache unglaublich gern Musik. Ich höre viel Musik. Das ist so, das entspannt einfach total. Da komme ich auch runter, wenn ich so ein Instrument in die Hand nehme und ein bisschen Musik mache oder mir einfach meine Playlist anmache oder mir von meiner Tochter eine Playlist empfehlen lasse. Das ist, was mir Spaß macht, womit ich mich gut entspannen kann.
Was spielst du für Instrumente?
Saxophon und Klarinette tatsächlich.
Ach, also, cool.
Das sind zwei sehr miteinander verwandte Instrumente. Ja, macht total viel Spaß. Bin leider der Einzige in meiner Familie damit, aber so ist es eben.
Hast du in der Band mal gespielt?
Schäme ich mich jetzt ein bisschen fast für, nee, weiß ich gar nicht. Vor vielen, vielen Jahren, kurz nach dem Abi, habe ich aber mit dem E-Bass mal in einer Punkband gespielt, aber es ist schon so lange her, das zählt nicht mehr. Und ansonsten war ich tatsächlich eher so in so klassisch und in Ensembles und Orchestern und sowas unterwegs. Also war so eher, ja, entweder aus der Klassik und Jazz kommt, aber so richtig Band leider zu wenig. Und da war ich auch, ja, ich glaube, ich war der Bassist in der Band, weil ich der Einzige war, der ab und zu nüchtern war und fahren konnte. Ich weiß es nicht. War ein sehr kurzes Intermezzo in meinem Leben.
Vielleicht ist es ja nochmal was auf deiner Liste irgendwann
Platz. Ja, wer weiß, ob das nochmal passiert.
Was du nochmal machen kannst. Aber es ist sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich eine ganz neue Facette kennengelernt an dir. Vielen Dank. Denn ich finde ja, du hast ja auch den Hashtag Bildung gesagt, du bist ja tatsächlich sehr abenteuerlustig und sehr experimentierfreudig. Das ist ja nicht per se gesetzt für jemand, der Lehrer ist und jemand, der in Schule so aktiv ist. Wie kommt es, dass du so eine Experimentierfreude hast oder die auch erhalten hast? War die schon immer da?
Weiß nicht, vielleicht ist es auch, dass mir Sachen, das ist vielleicht so die Kehrseite, dass Sachen natürlich auch schnell langweilig werden. Ich brauche einfach die Abwechslung. Und ich finde es unglaublich spannend, Sachen von verschiedenen Seiten zu betrachten, zu beleuchten, auch mal rauszugehen, neue Dinge zu machen. Und da muss man schon ehrlich sein, also dieser Job als Lehrer, zumal als beamteter Lehrer, der bietet ja die Möglichkeit, dass man abenteuerlustig ist, also auch risikofrei. Das ist so, man kann auf der einen Seite, ja, Beamtentum ist ein bisschen langweilig, kann man sagen, ja, auf der anderen Seite bietet es eben die Möglichkeit, viele verschiedene Dinge auszuprobieren, ohne dass man so all in gehen muss und sich und gründen muss oder so.
Das wirft bei mir die nächste Frage direkt auf, nämlich, ich würde dich schon als mutig bezeichnen, wenn man experimentierfreudig ist in der Schule, denn das sind für mich viele Dinge, die nicht so ganz übereingehen. Also quasi zu gucken, was ist im Curriculum, wie kriegt man das alles durch, ist ja doch auch sehr viel Druck. Wie passt da Experimentierfreude rein oder wie hast du es geschafft, auch tatsächlich da so viel Freiraum dir zu geben und auch zu schaffen und damit auch klarzukommen?
Zuerst muss man mal schauen, was steht wirklich im Curriculum drin und was meint man nur, was da drin steht. Das ist ja auch nicht ganz gleich. Und in den Bildungsplänen in Baden-Württemberg stehen schon viele Dinge drin, aber was dann die Schulbücher teilweise vorgeben, ist oft mehr als das, was im Bildungsplan drin steht. Und da hat man schon viele Freiheit, wie man Dinge umsetzt. Also da steht nicht alles schwarz auf weiß, jede Stunde vorgeschrieben, wie ich das machen muss. Das sind schon Ziele formuliert, aber die Wege dahin, die sind offen. Und da steht eben nicht, ich muss dieses Thema jetzt in 94 Minuten Einheiten durchziehen, mit genau dieser Abfolge, Einstiegserarbeitung, Sicherung, Ende oder so, sondern da habe ich ja Freiheiten. Also die Freiheiten sind da, wenn man sie sucht. Die sind im System schon da.
Das heißt, du brauchst ja dann so einen Blick, wenn du sagst, auch suchst, dann war ja immer so ein Spruch, wer sucht, der findet, dann findest du sie sozusagen auch. Warum glaubst du, ist es in deinem Umfeld, ist es da anders? Erlebst du Lehrkräfte tatsächlich, dass sie genauso aktiv oder ja, neugierig sind und Dinge ausprobieren? Oder wie erlebst du sozusagen auch dein Umfeld, in dem du dich bewegst? Ist es ganz anders oder ähnlich?
Also man schafft sich auch so ein bisschen sein Umfeld. Also die Menschen, mit denen ich mich viel umgebe, die auch Lehrerinnen und Lehrer sind, ticken oft sehr ähnlich, sind auch so unterwegs, probieren auch Dinge aus. Auch die Menschen, die mir im Lehrerzimmer so quasi die Nächsten sind, mit denen ich da viel zu tun habe, ja, so man gesellt sich ja so ein bisschen zusammen, sind auch die vielleicht auch manchmal sagen, ah Mensch, das ist jetzt aber hier blöd, dass das nicht anders geht, aber lass uns doch mal probieren. Also da gibt es schon einige und da ist so ganz cool, so diesen Konsens zu haben. Es gibt Sachen, die kann ich nicht ändern, die mache ich halt. Und dann, wenn ich sie schon machen muss, dann muss ich sie ja nicht mit schlechter Laune tun. Das geht ja. Also ist ja meine Entscheidung, mit welcher Haltung ich Dinge mache. Und da, wo ich Freiheiten finde, und die habe ich in allen Fächern, dann nutze ich sie und reize sie aus und gucke, dass ich vielleicht Grenzen jetzt nicht überschreite, aber dehne. Und es macht dann schon Spaß. Und das da würde ich jetzt schon für viele Kollegen auch so ein bisschen einspringen, sagen, ja, dass da gibt es einige, die so ticken.
Wie kann man andere, die vielleicht noch nicht so ticken, auch ermutigen, sowas auszuprobieren oder diese Wege auch zu beschreiten?
Vorleben, glaube ich. Ich glaube, bei allen Dingen im Leben, egal wo, erzählen ist eine Sache, Vorleben ist die andere Sache. Zeigen, selber machen. So ein bisschen neugierig machen damit. Ich glaube, das ist das, was hilft. Das ist, ich glaube, man kann immer nur durch eigenes Vorbild versuchen, Leute zu inspirieren, durch Erzählung wenig.
Erzählung hat aber vielleicht den Vorteil, tatsächlich auch andere zumindest neugierig zu machen, sich mit
Ja.
Dingen anders zu beschäftigen.
Das stimmt,
Und
ja.
ich hab so das Gefühl, dass auch das uns so ein bisschen eher abhanden gekommen ist, gerade über diese Dinge, die stattfinden. Denn ich sag mal, ich erlebe ja schon, auch gerade durch Digital School Story, wie viel Dehnung möglich ist oder wie viele Lehrkräfte auch bereit sind, tatsächlich Digital School Story in ihrem Rahmen auch mit durchzuführen. Und ich meine, das ist ja jetzt auch ein Projekt, das nicht nur ein Tag ist, sondern tatsächlich sehr lange stattfindet. Und trotzdem gelingt es ja sehr, sehr stark, wenn wir jetzt darauf zugucken, dass wir tatsächlich auch bis Ende des Jahres tatsächlich 10.000 Schüler und Schülerinnen haben, die mit Digital School Story gelernt haben werden, dann ist es ja eine verdammt große Zahl in der Zeit, in der wir uns bewegen. Und da hilft ja auch, wenn man sozusagen drüber spricht. Warum reden wir darüber aber trotzdem zu wenig? Also die Beispiele, die gibt's ja, dann trägt man das sozusagen in das eigene Netzwerk weiter. Wir könnten das aber ja auch potenzieren, indem wir tatsächlich diese Cases noch wirklich deutlich sichtbarer machen.
Ja, ich glaube, das ist schon der Versuch, Dinge sichtbarer zu machen. Und Digital School Story bemüht sich da auch wirklich drum. Und wir auf allen möglichen Social-Media-Kanälen begegnet man Digital School Story. Das ist wirklich toll und das ist beeindruckend. Und dann ist es so, ja, so ein Impuls, der ein bisschen braucht, bis er seine Kreise zieht. Aber die Zahl, die du gerade eben schon genannt hast, das ist ja schon eine ganz ordentliche Zahl von Lernenden, die diese erreicht wurden. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Ja, das finde ich auch klasse. Ich habe ja Digital School Story auch genauso kennengelernt, da war ich noch im Landesmedienzentrum, habe die Referenzschulen im Land Baden-Württemberg mit betreut und wir haben mehrere Schulen ganz im Süden des Landes, in Konstanz und ganz im Norden des Landes, in Osterburgen war es, glaube ich.
Osterburgen.
Genau, kann ich mich noch daran erinnern. Genau, die Schule am Limes in Osterburgen war es, glaube ich. Ja. Und die Gebhardt Gemeinschaftsschule in Konstanz, wenn ich es richtig weiß.
Genau.
Haben wir alles so ein bisschen auf den Weg mitgeschickt und ich war total begeistert davon, wie die Lehrkräfte dort berichtet haben von dem Projekt. Und das war total cool für mich. Da hatte ich so richtig, habe ich so den Flash wieder bekommen, boah, das möchte ich schon auch mal ausprobieren. Das war wirklich toll.
Und dann bist du sozusagen selber zurück an die Schule und hast ja genau das getan. Und zwar in was ganz anderem, als wir da in den Schulen waren, nämlich in Mathe.
Ja, genau.
Wie kann man sich Digital School Story tatsächlich in Mathe vorstellen? Ganz viele würden ja sagen, Storytelling und Mathe, passt das tatsächlich? Verpasst man da nicht wirkliche Mathe-Inhalte? Wie kannst du das einordnen oder was kann man anderen Lehrkräften dazu auch raten?
Ich glaube sogar, dass es in Mathe nochmal Aspekte hat, die in anderen Fächern so gar nicht so drin sind. Also weil die Geschichte in Mathematik, also diese Story, die ich erzähle, das Storytelling, das ist oft gar nicht so naheliegend. Das in anderen Fächern ist es sicherlich anders. In Geografie, was ich unterrichte, habe ich auch schon DSS-Sachen gesehen, da Nachhaltigkeitsthemen, der Weg der Jeans und so weiter. Da ergeben sich immer ganz tolle Sachen, da ist die Geschichte schon da. Und in Mathematik hat es deswegen Wert, weil ganz oft Schülerinnen und Schüler ja sagen, wozu brauche ich das im Leben, wo ist der, was hat es mit meinem Leben jetzt zu tun? Und dann auch tatsächlich mal zu suchen, ja, was hat es denn eigentlich damit zu tun? Und zu schauen, wie kann ich es denn im realen Leben verankern, wo sind die Anknüpfungspunkte, das ist total spannend und das bietet eine Möglichkeit, eine unglaubliche Chance auch für das Fach Mathematik. Und in Mathe spricht man immer so schön von, das heißt immer das Modellieren, so vereinfacht gesagt, früher hat man es Textaufgaben genannt, aber wo es so drum geht, man hat eine Sachsituation, man überlegt sich, mit welchem mathematischen Instrument man die Situation quasi lösen könnte und überträgt also von der Realität ins mathematische Modell, berechnet was, überträgt zurück. Und das macht man ja die ganze Zeit dabei, wenn man so eine reale Situation in eine Geschichte umsetzt. Also ja, Mathe ist ideal dafür gemacht, glaube ich. Oder DSS ist ideal für Mathe gemacht, so rum kann man es auch sagen.
Kannst du da mal vielleicht ein bisschen aufzeigen, wie bist du da vorgegangen? Und kannst du auch sagen, dass tatsächlich du auch das Gefühl hast, die Schüler haben wirklich Mathe gelernt und verstanden, wie waren da die Rückmeldungen tatsächlich? Du hast es ja jetzt auch in ganz unterschiedlichen Jahrgangsstufen durchgeführt, sodass du ja auch wirklich total breite Erfahrungen sammeln konntest. Gab es da für dich Unterschiede? Vielleicht willst du mal so einen Einblick geben, wo du wie angefangen hast und was für dich auch tatsächlich ganz wichtige Erkenntnisse waren daraus?
Ja, ich habe in Klassenstufen 6, 7 und 8 das Projekt durchgeführt in insgesamt 4 Lerngruppen. An verschiedenen Themen. Ich gebe jetzt mal so ein Beispiel aus Klasse 7, da war das Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung, was ich total wichtiges Thema finde, weil unser Leben voll damit ist, dass wir uns Wahrscheinlichkeiten überlegen, was ist wie wahrscheinlich, was passiert mit nächster Wahrscheinlichkeit. Wenn man KI denken, ist das eigentlich ein ganz zentrales Thema der Mathematik, was oft unterbelichtet wird. falsches Wort. Auf jeden Fall, da haben wir einfach mal so einen Überblick uns verschafft mit dem Buch, welche Themen müssen wir denn laut Bildungsplan, was müssen wir denn machen? Das war so mein, mal gucken, welche Freiheiten haben wir, was müssen wir denn überhaupt machen? Haben wir den Bildungsplan geschaut, das Buch, was ist denn da, was müssen wir tun? Und dann wurden so die Themen nach Interessen aufgeteilt und dann haben die Gruppen angefangen dran zu arbeiten. Da war dann zum Beispiel eine Gruppe, die hat sich damit beschäftigt, überhaupt mal zu überlegen, was, wie kommt man überhaupt denn zu dem Begriff Wahrscheinlichkeit? Was ist denn überhaupt Wahrscheinlichkeit? Und haben dann verschiedene Experimente gemacht mit Glücksrad, mit Würfel und so weiter und so fort. Die haben sich damit beschäftigt, haben darüber gelesen, recherchiert und dann erstmal versucht, für sich die Fakten zusammenzubekommen. Haben sich dabei immer so nebenbei auf so einem Kanban-Board in Taskcard organisiert. Und dann haben sie versucht, sich eine Geschichte dazu auszudenken, mit der sie genau das jetzt erzählen können und rüberbringen, um was es jetzt da geht. Und dann natürlich mit der Challenge, die Geschichte sollte ja eigentlich in wenigen Minuten fertig erzählt sein, weil sie eben im passenden Social-Media-Format sein sollte, also TikTok-fähig quasi. Mhm.
Genau, TikTok. Ich mag da noch mal reingehen. Wie sind die Schüler da weiter vorgegangen?
Sich dann zuerst mal überlegt, was könnte eine Geschichte dazu sein? Sich mal ganz grob so eine Geschichte überlegt. Und dann, als diese Geschichte im Kopf mal stand, haben sie sich weiter überlegt, welche Szenen brauchen wir dazu? Also wie ist es aufgebaut? Also so von der Storyline zum Storyboard dann zu kommen, mal zu schauen, was braucht er dazu. Und das war wieder interessant, weil das eben auch ganz viel Kompetenzen erfordert, sowas mal so ein bisschen für sich klein zu kriegen. So, was braucht er dazu? Erste Szene, dann den Schnitt und dann muss ich das machen, das muss ich erklären. Also da haben sie dann wirklich kräftig dran gearbeitet und so ein Storyboard mal gemacht und sind dann auch irgendwann zum ersten Dreh und Schnitt gekommen. Und ja, haben sich dann gegenseitig gefeedbackt nach dem ersten Drehen, im ersten Schnitt. Und also die Gruppen gegenseitig und dann eben auch festgestellt, wo hakt es noch, wo sind Probleme, was ist vielleicht unklar. Und da steckte ganz viel drin, weil man Sachen, die man selbst meint zu wissen, anderen zu erklären, ist nicht so einfach, wie man denkt.
Absolut. Und dann vor allen Dingen noch auf maximal 90 Sekunden runterzubrechen. Wie hast du das erlebt? Denn Länge ist ja viel einfacher als Kürze, oder?
Ja, also die 90 Sekunden war eine Challenge, wo ich einfach sage, das ist mir jetzt mal so grandios dran gescheitert meistens. Aber das war dann auch so, dass ich auch mal gesagt habe, naja, wenn es dann 2,5 Minuten waren, haben wir es auch überlebt. Das war, ich habe schon versucht hinzubringen, es muss noch kürzer werden, aber das habe ich gemerkt, dass das einfach, das ist ein Skill, der ist ziemlich hart. Dass, also eine Geschichte wirklich prägnant und kurz zu erzählen, da bin ich ja manchmal mit den 2 Minuten schon sehr glücklich gewesen. Also das ist, das ist eine Kompetenz, die ist nicht automatisch gegeben. Da muss man auch einfach sagen, das ist das Ziel, 90 Sekunden, das ist ein tolles Ziel und nicht alle Ziele erreichen wir sofort, man ist ja auf dem Weg, das ist da auch gut.
Hm. Wie wird es so bei dir auch dann mit den Kollegen und Kolleginnen wahrgenommen, dass du sowas machst? Wie haben die Schüler das erlebt? Wie dein Kollegium mit? Sorgte das für Diskussionsstoff?
Wenig in der Klasse außenrum. Die Klassenlehrkräfte haben es mitbekommen. Auch mal so eine benachbarte Lehrkraft, die vielleicht in den Klassen auch ein Hauptfach hatte, darüber gefragt, was machst du da eigentlich, wie geht es, hat sich mal was erzählen, erklären lassen. Ansonsten ist es einfach so, das klingt jetzt ganz banal, aber das ist im Lehrerzimmer ein sehr freundschaftliches Nebeneinander manchmal. Wir haben sehr kurze Pausen, also auch keine wirklichen großen Pausen. Da ist so ein Klink in die Hand geben und die Chance auf den Austausch nicht so groß da. Wenn sich Leute erkundigt haben, habe ich von erzählt. Es war immer so, ja gut, interessant, was du da machst, schön. Ein paar Leute sich schon Inputs geben lassen, aber das, da war schon so ein bisschen das Einzelkämpfertum. Da ist der Austausch ist tatsächlich in den Bedingungen manchmal sehr schwierig da.
Thorsten, wenn ich jetzt nochmal zurückgucke, du sagst, die haben sich ja schon sehr intensiv mit den Themen auseinandergesetzt. Hast du das Gefühl, die Sätze haben sich damit intensiver beschäftigt, als wenn sie Matheunterricht wie alltäglich frontal erleben?
Also mit diesem einzelnen Thema, was wir hatten, auf jeden Fall, weil sie dieses Thema wirklich eine lange Zeit hatten und von vielen Seiten beleuchtet haben. Das ist dann, das heißt, an dieses eine Thema sind sie wirklich sehr tief eingestiegen und mussten sich wirklich viel Gedanken drüber machen. Wohingegen sonst der Unterricht da auch darin besteht, dass es einfach unglaublich schnell vorangeht und die tiefe Auseinandersetzung mit einem einzelnen Thema so nicht möglich ist. Also ich kann nicht sagen mehr, ich kann einfach nur sagen, dass also über das ganze Thema hinweg gesehen, haben sie sich an einzelnen Stellen viel tiefer mit auseinandergesetzt. Und das finde ich dann auch einen Wert, weil das ich mir überlege, was die Lernenden für die Zukunft können und wissen müssen, dann gehört da schon die Kompetenz dazu, sich mal wirklich tief mit einer Sache intensiv auseinanderzusetzen. Und das haben sie da gemacht. Also da war ich sehr zufrieden.
Welche Fähigkeiten sind deiner Meinung nach da noch besonders ja, sichtbar geworden, die die Schüler und Schülerinnen haben, die man vielleicht sonst so gar nicht so richtig wahrnimmt?
Die Arbeit im Team war sehr wichtig. Da habe ich dann die Teams auch ein bisschen beobachtet und so geschaut, woran hängt es, wo sind sie besonders stark drin. Da kriegt man ganz neue Erkenntnisse manchmal über die Kinder, weil sie dann im anderen Kontext dann plötzlich da agieren. Das fand ich sehr, fand ich sehr interessant. Also wie arbeitet man zusammen? Das war für sie wichtig. Es war wirklich wichtig, dieses Thema, also von allein auf eine Sachsituation zu kommen. Wo brauche ich das in Mathematik? Nicht immer darauf zu warten, was sagt der Lehrer jetzt dazu? Und sich so ein Thema mal selbst zu erschließen. Beziehungsweise, wenn man nicht weiterkommt, dann auch mal zu sagen, okay, erklären Sie es mir bitte nochmal, erklären Sie mir so, dass ich es verstehe. Also selbst die Verantwortung für das Lernen zu übernehmen. Und dann natürlich die ganzen so medialen Skills, die Sie brauchen, da mal was filmen, sich über Einstellungen Gedanken zu machen, sich zu überlegen, wo mache ich Untertitel, wo nicht, welchen Sound brauche ich dazu. Also diese ganzen so medientechnischen Skills, die natürlich auch. Und die kommen sonst im Mathematikunterricht natürlich nicht vor. Also, oder natürlich nicht, also in meinem Mathematikunterricht braucht man relativ wenig Medientechnik in der Regel als Lernender. Und das war dann toll, dass es da mal notwendig war.
Wenn du jetzt so mal auf die Dinge guckst, die außenrum passieren, also gerade so im Kontext KI, dafür, dass Dinge sozusagen auch darüber gelöst werden können, ganz schnell Hausaufgaben einen anderen Stellenwert kriegen. Darüber, was auch tatsächlich draußen, wenn wir auf die EU-Wahlen gucken, passiert. Wie schätzt du das ein, dass man tatsächlich auch ein Stück weit anders lernen oder einen anderen Fokus auch auf Unterricht legen sollte oder kann?
Ich glaube, das muss jetzt von ganz allein passieren. In Mathematik, finde ich, ist es immer sehr für mich deutlich gewesen, dass der Wert von Hausaufgaben, Abfragen, Abhaken schon immer relativ klein war, weil eine Mathe-Hausaufgabe ist sehr schnell abgeschrieben. Das heißt, dieses pure Denkergebnis auf Papier oder auf GoodNotes zu bringen, das nur hinzuschreiben, ist nicht viel Arbeit. Das ist in Deutsch oder Englisch jetzt anders. Das heißt, man konnte schon immer mit Austausch per WhatsApp oder mit Lösung erstellen lassen per Photomath oder jetzt mit ChatGPT oder sonst wie, kann man in Mathe schon immer als Lernender, als Shortcuts nehmen und sich das Leben einfach machen. Und da habe ich tatsächlich auch heute wieder mit den Lernenden drüber gesprochen, ist die Frage, welche Haltung habe ich denn dazu? Sage ich, ich nutze jetzt die App hier, lass mir die Lösung präsentieren, schreibe sie ab. Ja, dann habe ich halt nichts gelernt. Oder nutze ich das Tool dazu, dass ich selbst was mache, das Tool als Korrekturtool nehme oder als Inspiration nehme oder mich von dem Tool beraten lasse oder selbst mal ja, dem Tool meine Fehler zeige und frage, wo ist denn der Fehler hier drin? Erklär es mir nochmal. Es geht ja alles ganz gut. Ja, das sind so die zwei verschiedenen Wege, die man damit gehen kann. Und ich benutze immer ganz gern das Bild des Gyms oder des Fitnessstudios. Wenn ich jetzt einen Roboter hätte, der Hanteln stemmen kann und ich laufe damit ins Fitnessstudio und der stemmt für mich eine halbe Stunde Hanteln und dann gehen wir heim, dann sind die Hanteln wohl bewegt worden, aber mein Muskel ist nicht so gewachsen. Und im Unterricht ist es sehr ähnlich. Ich kann überall den technischen Shortcut nehmen, aber wir müssen so ein bisschen dahin kommen, dass wir sagen, Unterricht ist ja eine Gelegenheit, unser Gehirn, unser Denken, unser Wissen zu schulen. Und dazu sind ab und zu technische Tools notwendig und ab und zu an manchen Stellen einfach nicht. Und dieses Abwägen, wo, wie, was, wie kann ich es auch für mich so in Diensten setzen, die Tools, dass es tatsächlich hilfreich ist und lernförderlich ist. Ich glaube, dahin müssen wir Lehrkräfte beraten und das zeigen. Glaube ich, eine ganz wesentliche Kompetenz.
Das heißt auch, das Thema Eigenverantwortung nochmal wieder mehr in den Fokus holen, also wie du das jetzt auch erlebt hast?
Genau, also das ist so, also wenn, ist doch ganz einfach, also wer nicht lernen will bei mir, der lernt doch nicht. Das ist ja, das entscheidet ja nicht ich. Das war aber schon immer so, man konnte sich ja schon immer, also ich konnte mich als Schüler auch ganz gut schon verkrümeln, wenn ich nicht wollte. Das ist dann vielleicht nicht so sehr aufgefallen. Das ist so, und dass es aber uns Lehrkräften einfach nochmal deutlicher wird, dass wir nicht das Lernen machen können, sondern dass wir Anregungen geben können und auch immer wieder anregen sollen dazu, warum es wertvoll ist zu lernen, was daran eigentlich toll ist, auch sein Denken zu schulen und darauf Lust zu machen. Ich glaube, das ist wichtig. Das klappt nicht in jedem Fach, das klappt nicht in jedem Alter, aber ist auch okay. Es gab auch Fächer, die mich früher nicht interessiert haben. Es gab auch Schuljahre, wo mich wenig interessiert hat. Ich bin trotzdem überlebt. Aber so das große Ganze durchzukommen, diese Bock auf Bildung zu machen, ich glaube, das ist wichtig.
Jetzt hast du ja von Haltung auch von Schüler und Schülerinnen gegenüber Lernen gesprochen. Welche Haltung brauchen Lehrkräfte?
Ja, genau die, dass es eben nicht um ein abgeschlossenes, festes Curriculum, ein Kanon geht von Dingen, die zu wissen sind, sondern es geht tatsächlich um Haltung, es geht um die Einstellung gegenüber Lernen, es geht um das Denken, Schulen. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, sich immer wieder zu überlegen, was in dem Fach, das ich jetzt gerade unterrichte, was sind in diesem Fach die Kerntätigkeiten, die ich selbst gebraucht habe, um dieses Fach zu lernen. Was sind die Kerntätigkeiten, die man braucht, um dieses Fach zu bestreiten? Jetzt Mathematik, Geschichte, sonst was. Was sind die Kerntätigkeiten? Und wo kommen diese Tätigkeiten auch in meinem Unterricht vor? Und die Kerntätigkeiten in ganz wenig Fächern sind eigentlich auswendig lernen, abschreiben, unterstreichen. Sollten eigentlich nicht die Kerntätigkeiten sein, schulisch sind sie aber ganz oft. Und über diese Schieflage sich so ein bisschen bewusst zu sein, sich zu überlegen, was sind aber die Sachen, die wir tatsächlich machen sollten. Weil die Tätigkeiten, die ich selbst benötigt habe, um das Fach für mich zu beherrschen, sind ja eigentlich auch die Tätigkeiten, die ich übermitteln sollte, dass sie wichtig sind, um das Fach zu begreifen. Und da sind wir schulisch vielleicht schon manchmal sehr beim Abschreiben, Unterstreichen, Aufgaben, Gräber, Umgraben zusammen irgendwo. Das ist ja, nehme ich mich nicht aus, ist oft so, ja.
Ich würde gerne nochmal mit dir beleuchten, jetzt bist du da ja reingestartet in das Projekt DSS. Du kanntest es sozusagen über Schulklassen, wo du es erlebt hast, was Lehrkräfte dir berichtet haben. Wie ist so ein Einstieg? War das selber dann für dich, wie du dich da vorgesetzt hast und gesagt hast, so jetzt beschäftige ich mich damit, ich will das durchführen. War das für dich niederschwellig? War das für dich viel Aufwand? Das sind ja immer häufig auch Dinge, die abschrecken, andere Lehrkräfte sowas zu tun, bloß nicht zu viel.
Kann ich jetzt eigentlich gar nicht so.
Wenn ich sage, das ist wenig, dann steht es ja immer auf einem anderen Stück Papier. Wenn aber andere Lehrkräfte die Erfahrungen sammeln und das mal teilen, dann ist es ja eine Erkenntnis, die total wertvoll ist. Wie hast du das eingeschätzt? Wie war das für dich?
Ich fand es jetzt auch nicht so vom Aufwand nicht so groß. Also mal ein mediales Projekt umzusetzen im Unterricht ist jetzt, also machen ja viele Lehrkräfte auch mal mediale Projekte. Also da ist die Hürde auch gar nicht so hoch, finde ich. Dann ist der Ablauf natürlich schon, der ist wirklich anders, wie wenn ich sonst machen würde. Man hat eben diese drei Iterationen, man hat zwischendurch das Kanban-Board, über das man sich organisiert, aber das sind Vorlagen, es gab Videos, Erklärvideos, es gab Kopiervorlagen, die man nutzen konnte. Das fand ich tatsächlich jetzt in der Zeit, fand ich meinen Unterricht da nicht so besonders stressig. Das fand ich dann sogar, wenn es mal kopiert und verteilt ist, manche Sachen, oder wenn man sich die Sachen mal besprochen hat mit den Schülerinnen und Schülern, war das eher, war das eigentlich ganz easy, auch in den Unterricht so reinzugehen, weil ich eine ganz andere Aufgabe plötzlich hatte. Es war nicht mein Job, was zu vermitteln, sondern diese Fakten zu vermitteln, sondern mein Job war auch so ein bisschen zu begleiten und zu unterstützen. Ja, das war dann ganz oft so dieses, wie heißt es, ein bisschen agile Didaktik. Ich musste halt gucken, was jetzt gerade gebraucht wird, und das musste ich bieten können. Aber darauf richtig vorbereiten musste ich mich nicht so sehr. Also ich würde sagen, doch niedrigschwellig. Kann ich nur empfehlen, dass man man steht davor wie heißt es, vor keiner Rocket Science, die man kaum beherrschen kann.
Spannend, dass du das auch nochmal so tatsächlich mitgeteilt hast. Wenn du jetzt auch nochmal auf die Ergebnisse guckst, die da rausgekommen sind und auch auf das, was die Schüler und Schülerinnen gesagt haben, würdest du es wieder machen?
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Ergebnissen, glaube ich, würde ich ein paar Dinge jetzt anders machen, ein paar Dinge anders vorgeben auch den
Ja.
Schülerinnen und Schülern.
Sag mal, was
Aber
sind das für Dinge, die du anders machen würdest?
tatsächlich waren die Geschichten, die von Schülern erzählt wurden, in einer Klasse extrem schullastig. Also die Geschichte, die erzählt wurde, man kann ja verschiedene Geschichten erzählen. Jetzt bei Wahrscheinlichkeitsrechnung kann man erzählen, wir haben hier zusammen Glücksspiel, wir würfeln gegeneinander und ist es wahrscheinlicher, dass ich eine 2 und eine 3 oder ist es wahrscheinlich, weißt du, solche Sachen, da kann man eine Geschichte draus machen. Und ganz oft wurde als Geschichte draus gemacht, das sind irgendwelche Schüler und die verstehen irgendein Thema nicht und irgendjemand anders kommt hin und erklärt es ihnen. Das ist dann die Geschichte. Und das ist für mich so, ja, es ist eine Geschichte, da ist eine Geschichte erzählt, aber diese Geschichte finde ich auch so unglaublich langweilig, weil das ist ja die Geschichte, die wir jeden Tag in der Schule auch so erleben. Irgendjemand weiß was nicht, irgendjemand anders erklärt es ihm. Und das fand ich schon, also diese Geschichte hat mich dann irgendwann gelangweilt und ich habe auch überlegt, wo kommt es her? Und dann liegt es da auch einfach dran, dass in dieser Stelle die Idee, wo könnten das jetzt einen Lebensweltbezug haben, ja, vielleicht von mir noch mehr vermittelt werden musste oder ein paar Inputs von mir hätten kommen müssen. Und dann auch, dass die Kinder eben in dieser Logik aufwachsen, in ihrem sechsten, siebten, achten Schuljahr dann schon eben, dass Dinge ja wichtig sind, weil sie schulisch wichtig sind. Also die Begründung für viele Dinge ist ja, weil wir es so machen. Und das reproduzieren die einfach. Also ich fand es schade, aber das war jetzt nicht die Verantwortung oder Schuld der Schüler, sondern das war einfach so ein bisschen eine Aussage
Eigentlich ist
über
es eigentlich das
unser
System,
Schulsystem, ja.
oder? Also es ist
Ja.
eigentlich dargestellt, was quasi die Schüler und Schülerinnen auch jeden Tag erleben. Und das, was du jetzt quasi auch gerade gespiegelt hast, das ist ganz erstaunlich, weil das immer mehr von Lehrkräften zurückgespiegelt wird. Also Lehrkräfte nehmen in ihren Feedbacks immer mehr wahr, wie das System sozusagen, was das System aus Schüler und Schülerinnen macht.
Ja, also dass der Zweck, was zu lernen, nicht, also der Zweck von Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nicht, ich kann ein Glücksspiel gewinnen oder ich weiß beim Poker, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich denn, keine Ahnung, du weißt also, dass ich hier, ja, dass ich eine Straße habe, das ist also Straight to the Queen, wo man sich dann freuen will. Also, das ist gar nicht die Idee, sondern die Idee ist, man lernt das, weil es ja in der Arbeit mal drankommen könnte. Und bei Studieren wird es dann heißen, ist das prüfungsrelevant? Aber es ist ja die gleiche Logik dahinter.
Ja,
Ähm,
ja.
das ist ja, das vielleicht kann man sagen, es sagt viel über unsere Schule aus. Vielleicht müssen wir weitergehen und sagen, es sagt einfach viel über unsere Gesellschaft und über unser Zusammenleben aus. Das würde ich viel größer und das sind die Schüler ja schon halt Teil davon, die reproduzieren fröhlich, was sie erleben.
Also das heißt ja, dass man da genau ansetzen muss, um Dinge tatsächlich auch zu verändern, damit eben am Ende auch andere Geschichten erzählt werden können.
Ja, genau. Und das finde ich, was auch in Mathe einfach auch schwierig an manchen Stellen auf die Geschichte außenrum zu kommen. Aber ich habe ja absichtlich Themen gewählt, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, die ja eigentlich Storytelling tauglich sind. Das ist ja bei anderen Themen vielleicht härter, wenn ich jetzt irgendwelche Parabeln verschiebe. Es wäre schon ein bisschen härter, die Geschichte zuzufinden. Aber hier ist es ja eigentlich, das ist schlüssig bei Statistik. Also da.
Ja, aber es ist total spannend, was du erzählst. Wir hatten jetzt eine Klasse, die haben auch Mathe gemacht, die haben Winkel gehabt. Was für coole Geschichten kannst du über Winkel erzählen?
Ja.
Also mega. Und ehrlich, eins zu eins die gleiche Situation, die du spiegelst, nämlich erklärt an der Tafel Schülersituation. Es ist total spannend, dass genau auch da das Szenario passiert und dann sozusagen über die Creator, und das ist vielleicht auch nochmal was du mit aufzeigen kannst, wie du das erlebt hast, da kommen ja dann plötzlich Geschichten zum Tragen. Also sprich, da geht man ja so ein Stück weit rein und guckt mal, wo ist denn tatsächlich die echte Geschichte, die du erzählen möchtest und was kann man denn daran tun? Denn häufig bleibt ja auch was so auf der Metaebene. Das geht ja gar nicht so richtig tief, dass man eine Geschichte aus sich heraus erzählt und da was abbildet, sondern häufig aus der Vogelperspektive was erzählt wird.
Ja, ich glaube, da war der Input der Creator war gut, war wertvoll. Teilweise haben sie an dieser Stelle einfach noch, also diese Geschichten, die sich mal in der Schule gedreht haben, da haben sie einfach das gesagt, was ich davor auch gesagt habe, aber es war irgendwie anders, wenn sie es gesagt haben, das ist ja auch so eine Sache. Aber der Input kommt eben innerhalb des Projekts, der Creator-Input kommt ja relativ spät. Das heißt, da nochmal die ganze Geschichte umzuwerfen, hat eine Gruppe gemacht, alle anderen sind einfach weiter mit durchgesegelt und haben so ein bisschen an der Stelle ja, versucht noch ein bisschen zu kletten. Man muss auch sagen, es wäre nur knapp die Hälfte der Gruppen, die in so eine Erklärschiene reingegangen sind. Die andere Hälfte hat ganz andere Themen gefunden. Also das ist, und die dann schon in der Schiene waren, dann nochmal rausholen, war schwierig tatsächlich. Das ist, sie haben es dann gemerkt, aber nicht mehr retten können. Die Sachen sind ja trotzdem
aber
nicht schlecht geworden.
Aber vielleicht fürs nächste Mal, ne? Also das ist ja auch wieder spannend, was nimmt man daraus mit und wie kann man sozusagen sowas eben im weiteren Kontext auch nochmal mit einsetzen. Das hört ja nicht auf jetzt an Mathe sozusagen, sondern man kann ja das ganz anders weiterdenken. Nämlich wie werden auch Methoden weitergetragen in andere Unterrichtseinheiten außerhalb von Digital System Story. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt mit dir eingehen. Jetzt sagst du ja auch, Bildung ist dir wichtig. Jetzt bist du ja mit Mathe auch im MINT-Bereich drin. In ganz vielen Kontexten, gerade im Bereich MINT, dreht sich ja alles, dass wir sozusagen rein um Hacken und Coden gehen und sagen, damit kriegen wir sozusagen ein breiteres Feld für MINT. Ist dem so? Siehst du tatsächlich, dass das Themenstellungen sind, um MINT weiter zu öffnen, oder müssen wir nicht tatsächlich unser Mindset öffnen, dass auch das Storytelling Dinge helfen kann, um MINT attraktiver oder anders gestalten zu können?
Sonst sowohl als auch. Also ich glaube, dass für viele Lernende
Coding-Sache total spannend ist und
gute Anknüpfungspunkte bietet. Und für andere Lernende braucht es auch mehr diese Storytelling-Ecke noch, dass man darüber geht, übers Geschichten erzählen und über, über auch das, teilweise auch mit einer Person verbunden oder teilweise in diesen Stories, dass da einfach auch, dass da was passiert. Und das sieht man aber auch, da sehe ich auch immer wieder Ansätze, dass man auch so merkt, dass so die Figuren, die auftauchen, tatsächlich spielerischer ein bisschen werden. Es gibt tolle Initiativen, tolle Seiten auch, wo die Sachen schon so ein bisschen auch mit Geschichten verbunden werden. Mhm. Also das ist schon wichtig. Also dieses Storytelling dahinter kann ein guter Ansatz sein, um eben auch Kinder zu erreichen. Aber da hast du, ich weiß nicht, ob du die Seite code.org kennst, da hast du so alles dabei. Da gibt es Storytelling über die Eiskönigin und über Star Wars und über sonst was. Das holt, glaube ich, ab. Und ich glaube, DSS holt auch genauso ab darüber, dass eben eine Geschichte, die erzählt wird, eben ja auch so eine emotionale Wirkung hat. Und Emotionen ja beim Lernen eine unglaublich große Rolle spielen. Also würde ich einfach sagen, ein sowohl als auch, man braucht einfach ganz viele vielfältige Ansätze, um MINT zu stärken.
Ich würde gerne mit dir nochmal einmal auch zurückspringen in deine Vergangenheit. Wie war das denn, wie du Schule selber erlebt hast? Wenn du jetzt mal an deine Schulzeit zurückdenkst, was kommt dir da in den Sinn als erstes?
Was mir in den Sinn kommt, letztlich, wenn ich an meine Schuhe zurückdenke. Also hingegangen bin ich wegen meinen Freunden. Und das Lernen hat man mitgenommen, aber es war okay, da zu sein, es war schön, da zu sein, man hat seine Freunde getroffen, es war angenehm, da sind Dinge passiert und diese Dinge, die passiert sind, wurden durch Unterricht unterbrochen. Das war okay so. Aber das ist ja so die Motivation, da muss man auch ehrlich sein. Und was ich dann mitgenommen habe, waren tatsächlich dann immer die Lehrkräfte, die begeistert waren und auch geschafft haben, so die Begeisterung weiterzugeben. Das ist das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Völlig fachunabhängig, auch in Fächern, die ich wirklich gehasst habe. Wenn ja jemand vorne stand, der war so, oder die war so dermaßen begeistert, dann hat mich das schon irgendwie, dann hat mich das gekriegt. Und wenn es jemand egal war, wenn da jemand so mit einer Egalhaltung da war, dann halt nicht. Also ist dieses Persönliche und diese Emotionen dahinter, die haben für mich da schon eine große Rolle gespielt.
Wolltest du schon immer Lehrer werden?
Nee, wenn man, glaube ich, meine Lehrer von damals fragt, die waren da alle verwundert, dass ich mich Richtung Lehramt entwickelt habe. Ich habe auch tatsächlich mal erstmal ein Semester was anderes studiert. Saß dann so
Echt?
zwischen
Was hast
lauter.
du gemacht?
Ich habe am Anfang mal an der FH in Karlsruhe Wirtschaftsinformatik studiert und ich habe es nicht, also ich habe im ersten Semester schon gemerkt, nein, auf gar keinen Fall. Das ist so, um mich rum waren Menschen, die sehr glücklich mit ihrem Code und so waren, also jetzt ganz überspitzt gesagt, und ich halt nicht, wo ich gemerkt habe, nee, das reizt mich nicht. Ja, die FH in Karlsruhe und die PH, also die Pädagogische Hochschule, die teilen sich so den Campus quasi. Und da war dein Weg nicht weit zu sehen, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Und ja, so bin ich dann im Lehramt gelandet. Das ist so jetzt kein langer Umweg, aber zumindest diesen kleinen Umweg habe ich, glaube ich, persönlich gebraucht.
Okay. Was waren so deine Ambitionen jetzt? Ich frage so, weil du ja wirklich, weil ich das so spannend finde, dass du eben so neugierig bist und auch so viele Dinge ausprobierst. Was waren so deine Ambitionen, wenn du so zurückdenkst? Ist es das, was du heute auch machen kannst, oder denkst du, du wünschest dir noch breiter wirken zu können und noch ein bisschen mehr Freiheit zu haben?
Ambition war, ich weiß gar nicht, was die Ambition ganz am Anfang war. Ich glaube, mich hat es schon sehr gereizt mit Menschen und Menschen um mich herum sagen, dass ich auch schon immer ein furchtbarer Besserwisser war. Das ist dann vielleicht auch für viele naheliegend gewesen, dass ich da lande. Und inzwischen haben sich da die Ambitionen, also haben sich so die Zielsetzung auch so ein bisschen geändert. Also zwischen, ja, möchte ich schon hinterfragen, was da. Ob das, was so im Buch steht, tatsächlich so sein muss, ob man die Dinge so tatsächlich machen muss, was man denn anders machen könnte. Das ist schon so, dieses Hinterfragen ist mir persönlich schon wichtig. Also da setze ich so meine Challenge immer drin. So das Unterrichten allein, das ja, ist auch schön. Aber ich möchte mich auch selbst so ein bisschen herausfordern, einfach mal Dinge neu auszuprobieren. Das ist so meine Hauptambition. Dinge immer wieder neu machen und neu probieren.
Jetzt sagst du ja, Bildung ist ein Hashtag, weil dich Bildung immer mit umtreibt. Wenn du jetzt eine Schule auf der grünen Wiese mit planen könntest, was dürfte dann auf gar keinen Fall fehlen für dich?
So eine Wohlfühlatmosphäre. Der Stefan Rupaner, der Rektor von der Alemannschule in Wutösching, sagt immer so schön in seinem unnachahmlichen alemannischen Dialekt: Wenn Kinder sich wohlfühlen, kann man gar nicht verhindern, dass sie lernen. Und das finde ich, das ist wichtig. Also, es ist eine Wohlfühlatmosphäre, die aber auch inspirierend ist. Jetzt nicht so kuschelig nur und also eine inspirierende Atmosphäre, die durch Raumsettings geschaffen wird, die eben nicht strikt Klassenzimmer sind mit 30 Mann Bestuhlung und alle Blick nach vorne. Ja, ich glaube, das wäre wichtig, dass das so eine Atmosphäre ist, wo man Lust hat zu lernen, wo man Lust hat, auch da zu sein. Und ich glaube,
Ist es
dazu
für
braucht es
dich?
so ein Raumkonzept, was deutlich von dem abweicht, was wir häufig haben.
Kann man Wohlfühlatmosphäre im Klassenraum so auch schaffen? Ist es was, was du auch angehst oder probierst herzustellen sozusagen? Ist es für dich wichtig?
Es wäre mir wichtig, tatsächlich wechsle ich sehr häufig die Zimmer und wir haben pro Klasse 10, 15 Kolleginnen und Kollegen, die sich so die Klinke geben, dass man dann oft so Minimalkonsense hat. Also da ist es, da kann man in der einzelnen Stunde ein bisschen versuchen, mal Ordnung aufzubrechen. Ich finde es auch ganz nett, wenn sie rausgehen, auch mal draußen lernen und unterm Tisch sitzen oder auf dem Tisch sitzen oder unten im Pausenhof. Und wenn jemand seine Kopfhörer drin hat, weil es ihm gut tut, soll er es auch machen. Das sind jetzt aber so kleine Dinge eher. Für das Große, glaube ich, das ist so richtig eine Frage von Schulentwicklung. Und das ist auch auf Schulträgerebene schon. Das ist ein ganz dickes Brett, eine Schule so zu gestalten, dass sie ja auch so die Architektur Tour als Lehrer quasi mit eindenkt.
Ja, ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich dann nicht nur die Architektur betrifft, so wie quasi die iPad-Einführung, einfach nur die iPads hingeben, sondern dass man tatsächlich dann auch mitdenkt, Unterricht als solches auch mit anders zu gestalten.
Ja.
Das
Ja,
ist ja,
auch
glaube ich,
ob
immer so ein
Unterricht zu
bisschen die
sein muss, ist ja die
Herausforderung,
Frage.
ne? genau,
Ja,
genau.
ist es notwendig, dass alle Kinder, nur weil sie gleich alt sind, im gleichen Jahr geboren sind, vom gleichen Lehrer das gleiche Thema in der gleichen Geschwindigkeit, zum gleichen Zeitraum, am gleichen Ort, mit der gleichen Methode erfahren müssen? Ob das noch so zielführend ist in der Zeit, wo wir einen KI-Tutor vielleicht einsetzen können oder ganz anders arbeiten können? Da gibt es ja Schulen, die andere Wege schon gehen. Im System tatsächlich schwierig, das ist auch für die einzelne Lehrkraft nicht so machbar, aber das mal prinzipiell zu hinterfragen, ob das noch so sein muss, es dürfte schon sein, aber ich fürchte, das ist so das absolute Zukunftsmusik. Außer an manchen Schulen, wie was ich vorhin gesagt habe, Wuth Oesching zum Beispiel, die machen das ja, die machen das ganz erfolgreich. Das finde ich spannend, also wenn Leute davon einfach mal abweichen und diese Logik hinterfragen.
Ja, tatsächlich. Das heißt also, wir dürfen gespannt sein, was sich in Schule tut, und wir probieren einfach unser Mögliches tatsächlich in den Räumen, in denen wir wirken können, auch zu wirken. Und darauf freue ich mich tatsächlich mit dir, ja, weiter Digital School Story auch umzusetzen.
Da freue ich mich auch
Vielen
drauf,
Dank.
ja. Sehr gerne, Nina. Hat mich gefreut.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne, mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen
Tschüss.
Tag heute. Ciao.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.